Guten Morgen. Ich möchte, bevor ich einsteige, noch kurz etwas ergänzen, einladen. Zum einen zum Treff am Mittwoch, am kommenden Mittwoch um 15 Uhr und vorher, komische Zeit, aber die Leute, die daran schon teilgenommen haben, haben das so beschlossen, am Mittwoch um 12.30 Uhr der zweite Teil unseres Glaubenskurses. Wenn jetzt jemand sagt, ich kann da noch einsteigen, das ist eine gute Zeit für mich, dann bitte bei mir melden. Wenn jemand sagt, ich will da einsteigen, aber diese Zeit passt mir überhaupt gar nicht, das wird auch nicht immer so sein, das haben wir nur beim letzten Mal besprochen, aus bestimmten Zwängen heraus. Wer sagt, ich will sowas mitmachen, einen Glaubens- und Taufkurs mitmachen, der kann sich bei mir melden. Sowas ist immer wieder möglich, auch mit wenigen Menschen, zum Beispiel eben jetzt am Mittwoch, aber auch zu anderen Zeiten. Hoffen und Danken ist heute unser Thema. Und ich habe eben bei den Gebeten innerlich mitgebetet, aber auch gelauscht, was da gebetet wurde. Und ich erinnere mich, dass jemand gebetet hat, Herr, ich danke dir, so ungefähr, dass du mich nicht verlassen wirst und mich zum ewigen Ziel führst. Und das ist genau das, worum es heute geht. Da ist die Gegenwart Jesu im Leben angesprochen. Er ist da, er hält mich, er verlässt mich nicht. Aber es gibt auch ein Ziel, auf das hin ich hoffe. Nicht nur das, was ich heute habe, sondern ich weiß auch, meine Zukunft ist in Gottes Händen. Und da kommt noch mehr. Wir sind es ja heute gewöhnt, dass alles sofort geht. Ganz, ganz schnell. Wir müssen nicht mehr zur Post laufen oder viele von uns oder zur Post fahren, eine Briefmarke schlecken, den Brief in einen Briefkasten werfen und wenn es nicht gerade ein Wochenende ist, darauf hoffen, dass der Brief am nächsten Tag beim Empfänger eintrifft. Das war gestern. Nein, meist geht das per E-Mail oder WhatsApp oder Instagram oder Twitter oder Facebook Messenger und die Nachricht trifft nur wenige Sekunden, nachdem sie verschickt wurde, beim Empfänger ein. Jetzt liegt's nur daran, wie häufig der in seinen elektronischen Briefkasten hineinschaut. Aber das ist ja bei dem nicht elektronischen Briefkasten genauso. Da gibt's wahrscheinlich auch Leute, die nur alle zwei Wochen mal reingucken. Das ist eben Leben. Aber wir haben's schnell abgeschickt. Selbst wenn sich der gerade auf der anderen Seite der Erde aufhält, den wir anschreiben wollen. In wenigen Sekunden hat er's. Auch sonst geht's schnell. Für den einigen Hunger haben wir Fast-Food-Restaurants. Fehlende Informationen können wir auf schnellstem Wege über unser Smartphone abrufen. Früher musste ich in den Jahrzehnten, in denen ich noch Bücher geschrieben habe, erstmal irgendwo hinschreiben, mir was zuschicken lassen, das dann lesen und so weiter. Das dauerte je nachdem 2-3 Wochen. Heute habe ich es in einer Minute, zumindest viele Informationen. Selbst zu Hause vergessene Predigtkonzepte. Das ist bei mir heute nicht der Fall, ja, aber selbst zu Hause vergessene Predigtkonzepte könnte ich über meine Dropbox im Smartphone schnellstens abrufen. Glaube ich jedenfalls. Ich habe es also nur mal so probiert, aber ich war noch nicht, seit diese Möglichkeit da ist, in dieser Situation. Alles geht schnell. Noch nicht ganz alles. Auf Handwerker muss man noch warten, wie eh und je. Asylverfahren, das ist viel ernster, dauern lange, manchmal Jahre. Und eine Beschleunigung ist auch nicht immer gut, denn da kann vieles nicht wahrgenommen werden. Gut, in einigen Bereichen nimmt man wahr, dass schnell, schnell nicht immer auch gut, gut ist. Manche Restaurants werben heute schon damit, dass die Mahlzeiten frisch zubereitet werden. Wahrscheinlich ahnen wir alle, dass das vielleicht doch besser ist, als nur mal wieder aufgewärmt. Und sie weisen auch darauf hin, dass das eben ein bisschen länger dauert. Viele nehmen das dann auch lieber in Kauf als so ein komisches Zeug. Nicht jedem ist das von vornherein klar, dass es länger dauert. Denn da wird man manchmal schon nervös, wenn man 10 Minuten wartet. Bei McDonald's und Burger King geht's eben schneller. Aber was kommt dabei raus, das muss dann jeder selber entscheiden. Manchmal zieht sich auch das lange hin, worauf wir warten. Sehr lange. Da werden wir ungeduldig. Im Neuen Testament ist von 2 Menschen die Rede, die sehr, sehr lange warten mussten, bis das, worauf sie gehofft hatten, sich dann wirklich erfüllte. Oft wird über diese beiden Menschen am zweiten Weihnachtsfeiertag gepredigt. Das ist zu schnell, denn so schnell hinter der Geburt Jesu war es nicht. Ich bin jetzt ein bisschen spät dran, aber ich denke, sie passen gut auf uns heute. Jetzt will ich hoffen, dass die Batterie funktioniert. Jawohl. Hallo? Achso, Entschuldigung, schon gut. Von ihnen wird erzählt im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da heißt es, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihn zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Da wird uns die Geschichte erzählt von zwei Hoffenden. Menschen, die dankbar vor Gott lebten und die nun noch dankbarer wurden, weil ihre große Hoffnung, ich will den Messias sehen, sich erfüllt hatte. Jesus, der Messias. Jesus, der Christus, das ist eine andere Sprache. Oder Isa Masih, wie unsere Freunde aus dem Orient ihn kennen. Darauf hatten sie gewartet. Da ist Simeon. Ich habe nochmal nachgeschaut, über ihn steht da gar nicht, wie alt der eigentlich war. Bei Hanna wird ein konkretes Alter erwähnt, bei Simeon nicht. Man kann vermuten, dass er ziemlich alt war. Und meistens wird das so gesagt. Stehen tut's da nicht. Und er hofft. Er wartet auf den Friedenskönig, den Retter Israels. Gott hatte ihm gesagt, du wirst ihn sehen. Die äußeren Umstände, die politischen Verhältnisse sprachen nicht dafür. Die römischen Besatzer hatten alles im Griff. Aber Simeons Warten war ein aktives Warten. Das ist Warten eigentlich immer. Wer einfach da sitzt und alles auf sich zukommen lässt, der wartet nicht, der gammelt nur. Wer wartet, der hat ein Ziel vor Augen, der weiß, wo er hin will. Wer ernsthaft wartet, wird alles tun, dieses Ziel zu erreichen. Das gibt dem Leben Sinn. Man kann nach vorne schauen und braucht nicht nur miesepetrig zurückzublicken. Und Simeon hat gelernt, genau hinzuschauen. Offen dafür zu sein, dass der, worauf er wartet, vielleicht ganz anders kommen könnte, als er sich das vorstellt. So wie die orientalischen Magier, über die wir an einem der letzten Sonntage gesprochen haben, die nach dem neuen König suchten, erstmal in einem Palast und ihn dann in einer Futterkrippe fanden. Dort sucht man normalerweise nicht nach einem König. Und wer nach dem Messias sucht, der guckt nicht unbedingt nach einem kleinen Kind, das gerade zur Beschneidung in den Tempel getragen wird. Und wenn da zwei ganz normale Eltern ein ganz normales Kind zum Tempel bringen, zwei Tauben aus Dankbarkeit opfern, das Opfer der armen Leute, die sich nichts anderes leisten konnten, dann denkt man wirklich weder an einen Friedenskönig noch an den Messias. Und doch, auch wenn Simeon schon lange wartete, er wusste, Gott ist bei ihm. Ihm war bewusst, dass Gott ihn führt. Anders als Hanna hatte er wahrscheinlich den Tempel nicht zu seinem ständigen Aufenthaltsort gemacht. Aber weil er wusste, Gott ist mit mir, wusste er auch, dass Gott für ihn sorgte und ihn führte. Sein Dasein, sein Sein im Tempel hatte einen Sinn, dass er jetzt gerade dort war. Er war oft da, es hatte immer einen Sinn. Aber heute spürte er, da ist etwas ganz Besonderes. Wir haben keine Ahnung, wann es bei ihm Klick gemacht hat, dass da der Erwartete ist. Wohl kaum, als er die armen Eltern mit ihrem Baby sah. Kein besonderer Anblick. So etwas bekam man im Tempel ständig zu sehen. Alle jüdischen Eltern kamen mit ihrem kleinen Kind, vor allen Dingen, wenn es ein männliches war, um es beschneiden zu lassen. Alle Eltern kamen hierhin. Vielleicht klickte es, als er das Kind auf den Arm nahm. Vielleicht machte er das öfters. Und hier merkte er, das ist jemand Besonderes. Irgendwie wusste er es. So wie Jahrhunderte vorher der Prophet Samuel, der wusste, dass ein Sohn eines gewissen Isais König werden sollte. Aber der Typ hatte viele Söhne. Er guckte sich einen aus, der Samuel, Eliab. Von ihm heißt es, er gedachte, der sei vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber Gott stellte klar, sieh nicht seine Gestalt an, noch seine große Person. Ich habe ihn verworfen, denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott guckt sich manchmal ganz andere Menschen aus, als die, die wir uns aussuchen. Das liegt daran, dass Gott viel klüger ist als wir. Dass Gottes Menschenkenntnis viel größer ist als unsere und dass er mehr sieht als das, was wir nach außen hin sehen. Nun, bei keinem der Söhne in Samuels Fall, wo er den König rausfinden sollte, machte es Klick und er fragte sich wahrscheinlich inzwischen, wie er den Richtigen erkennen sollte. Zum Schluss blieb nur noch der Jüngste. Der war abgeschoben worden zu einer Schafherde, die er hütete und musste geholt werden. Das ist dann der König David, dem wir so viele der großartigen Lieder des Alten Testamentes in den Psalmen verdanken. Simeon hatte auch schon viele gesehen. Wer weiß, wie viele Kinder er schon auf dem Arm hatte. Vielleicht sogar eigene, denn über seinen Familienstand und sein Vorleben erfahren wir ja nichts. Aber er hat trotz der Erwartung nicht auf seine eigenen Gedanken umgestellt, sondern auf Gott gewartet. Er blieb sich bewusst darüber, dass Gott da war, dass Gott für ihn sorgte und ihn führte, dass Gott den Zeitpunkt bestimmt. Simeon weiß, dass Leben mit Gott, selbst wenn man der Messias ist, nicht bedeutet, dass man jemand ist, der auf Rosen gebettet ist. Wie sagte er doch, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihn zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir, und damit meinte er Maria, ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Simeon ist ein Realist. Er verspricht hier keinen religiösen Traum. Er verspricht hier nicht Wellness in alle Ewigkeit, wenn man der Messias ist. Er verspricht nicht eine leidlose Zeit, sondern er weiß, Gott hat sich bewusst in eine von ihm entfernte Welt hineinbegeben. Er ist gekommen zu denen, die in dieser Welt in Wirklichkeit leben. Auch aus der eigenen Lebenserfahrung heraus dürfte Simeon bewusst sein, dass nicht immer alles glatt verläuft. Aber er sagt das alles nicht verbittert. Viele werden durch ihn aufgerichtet werden, bei vielen wird an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Er sieht in allem Leid, in allen Rückschlägen immer noch eine Chance. Nicht durch eine rosa Brille, Aber er ist auch kein Schwarzseher, denn er schaut nach vorne. Und vorne, da sieht er durchaus ganz realistisch alle Fallen und Tücken des Lebens, die Realität einer gefallenen Welt. Er verfällt nicht dieser, wenn du richtig glaubst, geht's dir auch immer gut, Verführung. Aber er schaut nach vorne. Er weiß, dass Gott mächtiger ist und dass er am Ende siegt. Und dann haben wir die andere, die Hanna. Hier erfahren wir ganz konkret ein Alter. 84 Jahre ist sie alt. Für die damalige Zeit ein sehr hohes Alter. Heute auch schön, aber man kann noch älter werden. Damals war das schon außergewöhnlich. 7 Jahre war sie verheiratet und danach war sie Witwe. Das übliche Heiratsalter in dieser Zeit war ungefähr 14 Jahre. Das heißt, wenn sie 7 Jahre verheiratet war, starb ihr Mann wohl, als sie 20, 21 Jahre alt war. Vermutlich war sie seit 63 Jahren Witwe. So war der Schnitt im damaligen Israel. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel, wird uns hier über sie gesagt, und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie hatte sich nicht zurückgezogen, um Trübsal zu blasen. Sie diente Gott, sie war für ihn da. Sie hatte so eine enge Verbindung zu ihm, dass auch sie erkannte, dieses Kind ist etwas Besonderes. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das nächste habe. Nein. Auch sie trat zu Josef und Maria, heißt es. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Sie sieht Zukunft in diesem Kind. Da ist Hoffnung. Manche würden vielleicht sagen, dass sie ein schlechtes Leben hatte. So lange wieder einsam und Tag für Tag nur im Tempel, die meiste Zeit allein. Andrea Schneider hat ein Buch geschrieben, das heißt das Ja der Dankbarkeit. Manche können es vielleicht sehen, also nicht das Jahr, sie hat es zum Jahr der Dankbarkeit geschrieben, aber es heißt das Ja der Dankbarkeit. Ich werde es nachher mal da draußen hinlegen zum Reingucken und möglicherweise zum Bestellen. Sie erzählt in diesem Buch von einer Begegnung mit dem im Jahre 1913 geborenen Fritz Rosenthal. Wir kennen Fritz Rosenthal eher unter dem Namen Shalom ben Korin. Gerade noch rechtzeitig konnte er 1938 aus Deutschland fliehen und gelangte nach Israel. 1942, als weltweit immer mehr Gräueltaten des deutschen Volkes bekannt wurden, an vielen Stellen Krieg herrschte und er hilflos all dieser Grausamkeit gegenüber in Jerusalem saß, fiel sein Blick aus dem Fenster auf den Mandelbaum des Nachbarn. Er begann mitten in einer kahlen, abgestorbenen Umgebung zu blühen. Für Shalom ben Korin wurde das ein Bild dafür, dass auch solche Zeiten das Leben nicht endgültig zerstören können. Er hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel »Das Zeichen«. Es heißt, Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt zergeht, doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. Bei einer Begegnung mit Andrea Schneider erzählte Shalom ben Korin ihr die Geschichte vom Mandelzweig und sagte, diese leise Botschaft des Mandelbaums, die hat mich oft getröstet, nicht nur im Krieg. Auch später, wenn ich verzagt und hoffnungslos war. Obwohl ein bisschen Meschugge, ein bisschen verrückt ist das ja. Ein Blütenzweig als Protest gegen Hoffnungslosigkeit. Aber muss man nicht ein bisschen Meschugge sein, um die Hoffnung nicht aufzugeben in dieser Welt? Oder muss man vielleicht nur genau hinschauen, um die Zeichen zu entdecken? Soweit Shalom ben Korin. In der Tat, entscheidend ist, wohin wir eigentlich schauen. Gottes Mandelzweig ist da. Gott ist da. Wer sein Leben in Gottes Hand gelegt hat, der kann Gottes Führung und Fürsorge erleben. Dabei ist es wichtig, nicht nur zu staunen, dass es Gott gibt, sondern ihm auch nachzufolgen. Worte des dänischen Philosophen Nathan Söderblom, die hier auf den Bildern zu sehen war. Sören Kierkegaard, was rede ich denn? Entschuldigung, Nathan Söderblom war ein schwedischer Bischof. Des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard, die wir hier im Text gesehen haben. Jesus will Nachfolger. Ein Nachfolger Jesu will nicht nur ständig von ihm beschenkt werden. Er möchte mitten in der Welt, und hier ist auch vom Elend dieser Welt die Rede, mit ihm leben. Aber wer Jesus nachfolgt, hat eine Zuversicht, die auch in schwierigen Umständen durchhält. Er hat Kraft, auch mit offenen Fragen und unerfüllten Wünschen umzugehen. Denn der auf Jesus gerichtete Blick nach vorne gibt Kraft. Die beiden Personen, von denen Lukas im zweiten Kapitel berichtet, waren Menschen, die in dem Wissen lebten, dass ihr Leben ein erfülltes Leben sein wird. Und sie zeigten uns, wie es denn eigentlich geht. Da war der Simeon, von dem Lukas schreibt, er war ein Diener des Herrn, oder der das auch von sich selber sagt. Sein Leben diente dazu, Gott zu dienen. Hanna diente Tag und Nacht im Tempel. Ich weiß nicht, was ihr da jetzt für Gedanken habt. Es geht hier nicht um ein Dasein so im Sinne dessen, was wir heute als Mönch und Nonne kennen, die den ganzen Tag Gott dienen in dem Kloster oder was immer sie für eine Aufgabe haben. Das ist damit nicht gemeint. Über Simeons Wirkungsort wissen wir gar nichts. Bei Hanna wird der Tempel erwähnt. Gott dienen, dazu muss man nicht den ganzen Tag mit geistlichen Dingen beschäftigt sein. Sondern das bedeutet gerade auch, dass Gott auch der Herr meines Alltags ist. Dass ich bereit bin, ihm mitten in dem, was meinen Alltag ausmacht, zu dienen. Denn wenn ich das nicht hinkriege, dann ist auch der Rest kein wirklicher Dienst für Gott. Dieser Dienst für Gott war das Leben von Simeon und Hanna, von denen wir ja noch nicht mal wissen, ob die sich eigentlich kannten. Dieser Gottesdienst führte zur Erfüllung ihres Lebens. Er war nicht die Erfüllung ihres Lebens, er führte dazu. Sie waren am Ziel angekommen, als sie Jesus begegneten, dem kleinen, schwachen Jesus. Sie kannten den Jesus nicht, der vollmächtig dem Sturm gebot. Sie kannten auch den Jesus nicht, der weise Reden hielt. Der Jesus, den sie hier sahen, der war nur da. Und das reichte ihnen. Kein Jesus, der ihnen ihre Wünsche erfüllte. Kein Jesus, der ihnen wahre Dogmen beibrachte. Und auch kein Jesus, der sich durch Wunder beglückte. Einfach nur Jesus. Jesus erfüllt auch unser Leben, wenn wir ihn hereinlassen und ihn nicht durch unsere Erwartungen den Zugang versperren. Wenn wir aufhören, Jesus vorzuschreiben, was er bitte, wann und wie schnell zu tun habe, wenn wir ihn einfach Jesus zu sein erlauben, voller Überraschungen, souverän in seinem Handeln, nicht festgelegt auf unsere Vorstellungen, die wir haben. Gerade diejenigen von uns, die gerne in die Bibel hineinschauen, die werden feststellen, je mehr man daran liest, desto mehr stößt man auch darauf, dass Jesus doch irgendwie anders ist, als man ihn sich immer vorgestellt hat. Wenn wir uns auf ihn einlassen, ihm nachfolgen, nicht einem Bild, das wir von ihm haben, nachfolgen, sondern wirklich ihm, dann werden wir immer wieder überrascht werden. Und vielleicht ist es gut, sich einfach einmal zu Jesus hin zu orientieren, ihm zu begegnen, Zeit mit ihm zu verbringen, vielleicht ganz persönlich, im Gebet, im Lesen seines Wortes, vielleicht auch mit anderen zusammen. Da kann man vielleicht auch dadurch bereichert werden. Die beiden, Simeon und Hanna, wussten, unser Leben hat sich erfüllt. Durch die Begegnung mit Jesus. Jesus will auch dir und mir begegnen, Tag für Tag neu. vielleicht ganz anders, als wir es uns denken. Vielleicht auf andere Art und Weise, als wir es uns wünschen. Aber er ist da. Wir dürfen erleben, wie Simeon und Hanna, er trägt uns, er sorgt für uns, er erhält die Hoffnung und diese Hoffnung kann uns durch unser Leben hindurchführen. Wir dürfen aber auch anders als Simeon und Hanna viel mehr von Jesus kennen und wissen. Sein ganzes Leben, das nun folgte nach dieser Begegnung, dürfen wir erfahren, nachlesen, zumindest einen großen Teil davon, einen wichtigen Teil, den, von dem Gott beschlossen hat, dass wir ihn kennen. Wir wissen mehr über ihn. Aber dieses Wissen kann auch manchmal dafür sorgen, dass wir nur noch Wissen vermehren. Das ist Glaube nicht. Glaube ist nicht fortgesetzt Erkenntnis in sich aufnehmen, wie es eine kleinere christliche Sondergruppe sagt. Glaube ist, ich lebe in einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Glaube ist nicht, ich kann die richtigen Worte aussprechen. Ich weiß die richtigen Sätze und ich kenne die guten Rituale. Glaube ist, ich lebe mit Jesus. Ich bin offen für ihn, bereit, mich von ihm führen zu lassen, vielleicht auch manchmal ganz anders, als ich mir das in meinen großen Plänen vorgestellt habe. Hanna und Simeon waren erfüllt, als sie dem kleinen Baby Jesus begegneten. Jesus begegnet uns heute, wenn wir mit ihm zusammen sind, wenn wir mit ihm reden, wenn wir auf ihn hören, wenn wir Gemeinschaft erleben mit denen, die ihm auch nachfolgen wollen. Amen.